Wir haben gesungen, auch wenn ich es nicht sehe und wenn ich es nicht fühle, Gott ist trotzdem dran. Er ist nicht tatenlos im Hintergrund. Und heute Morgen schauen wir einen Bibeltext an, oder zwei Texte, Psalm 42 und Vers 43, eigentlich ein Text, der zusammengehört. Und dort ist ein Mann Gottes unterwegs und er sieht gerade überhaupt nichts von diesem Gott. Und das ist so ein Klagepsalm, der am Ende doch zu einer ganz großen Ermutigung wird. Und bevor ich darüber predige, möchte ich diesen Psalm gemeinsam mit euch lesen. Gemeinsam heißt Folgendes: Wir werden immer als ganze Gemeinde den Refrain laut vorlesen. Die anderen Texte lese ich euch vor. Den Refrain seht ihr auf der Folie einfach fett markiert, dann steht drüber gemeinsam. Das versuchen wir gemeinsam zu sprechen. Psalm 42 und 43. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Und jetzt sprechen wir gemeinsam. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum denke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere und alle Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Heils. Ich sage zu Gott, meinem Felsen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Gemeinsam, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kennst du solche Situationen, wie sie in diesem Psalm beschrieben werden? Manchmal auf den Zeilen, manchmal zwischen den Zeilen. Zeiten im Leben, wo Gott so weit weg scheint. Wo du dich sehnlichst nach dieser persönlichen Begegnung mit Gott sehnst, vielleicht nach seinem machtvollen Eingreifen in eine notvolle Situation. Doch sie bleibt aus und es ist auch nicht so, dass da dieser Friede Gottes und die Gegenwart Gottes spürbar ist, sondern er ist so weit oder fühlt sich so weit entfernt an. Wenn du das nicht nachvollziehen kannst, dann hast du einen Termin nach diesem Gottesdienst bei mir sicher. 100%. Ich möchte dich unbedingt kennenlernen, weil ich habe bis jetzt einfach noch keinen Christen kennengelernt, der noch nie solche Situationen erlebt hat. Und du wärst der Erste und Einzige und das wäre echt faszinierend, dich kennenzulernen. Wenn das nicht so ist und wenn wir alle schon solche Dinge erlebt haben, dann können wir aus diesem Psalm sehr viel lernen. Wir sind damit eigentlich schon beim ersten Gedanken. Mein erster Gedanke klingt etwas banal. Selbst ein Profi-Anbeter leidet unter geistlichen Durststrecken. Der Psalm beginnt ja mit einem kleinen Hinweis, eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wer waren denn diese Korachiter oder diese Söhne Korachs? Die Korachiter bezeichnen eine Familienlinie im Alten Testament. Und zwar war der Korach ein Urenkel des Stammesvaters Levi. Einer dieser 12 Stämme Israels war der Stamm der Leviten und der Urenkel Levis hieß Korach. Und aus seiner Familie entstand diese Sippe der Korachiter. Und nun war ja der ganze Stamm der Leviten, die waren von Gott dazu bestimmt, im Heiligtum in Israel zu dienen. Und unter diesen Leviten waren die Korachiter sozusagen die Worship-Familie im Volk Israel. Das waren Profi-Worshipper, die hatten von Gott die Berufung, berufsmäßig Worship zu leiten. Die hatten ihren ganzen Tag Zeit, die wurden vom Volk versorgt, damit sie diesen Dienst im Tempel, im Heiligtum Gottes tun können. Also wir haben hier mit jemandem zu tun, der eigentlich in seiner Berufung und von Berufswegen ein freudiger Anbeter Gottes sein sollte. Aber der ist gerade ziemlich, ziemlich schlecht drauf oder beziehungsweise es geht ihm nicht so gut. Die Beschreibungen legen nahe, dass dieser Psalm ganz sicher nicht in Jerusalem entstanden ist, sondern in der Fremde, vielleicht sogar irgendwo außerhalb von Israel, vielleicht sogar in der Zeit des babylonischen Exils. Wir wissen es nicht ganz genau. Wir wissen aber, dass dieser Mann in einer wirklich tiefen und schwierigen Situation ist. Er fühlt sich erstens geistlich und seelisch ausgelaugt, durstig nach Gott, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. In der Levante, das ist dieser Landstrich, wo auch Israel drin liegt, kommt es in Hitzeperioden ganz normal dazu, dass Bäche, die im Frühling frisches Wasser bringen, plötzlich leere, steinige Bachbette sind. Und dann kommen die Tiere an die Orte ihrer Erinnerung, wo sie früher Wasser gefunden haben und finden nichts mehr. Wir müssen das uns vorstellen, die Tiere sind unterwegs zu einer nächsten Wasserquelle und sie kommen an diesen Bach, in ihrer Erinnerung ist es dort frisches Wasser und dann ist nichts da. Und dann schreit dieses Tier, das am Verdursten ist, herzzerreißend. Wahrscheinlich hat der Psalmist solche Dinge erlebt. Manche Leute haben das schon in Afrika erlebt. Und es ist ja auch nicht selten, dass Tiere dort verdursten. Dieses Schreien, das durch Mark und Bein geht, so fühlt sich gerade der Psalmist in seiner geistlichen Situation. Er fühlt sich geistlich und seelisch ausgelaugt. Und er sehnt sich nicht nach einer rituellen Gotteserfahrung. So, hey, du musst mal stille Zeit machen. Das nutzt jetzt überhaupt gar nichts. Er braucht eine wirkliche Begegnung mit Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich das Angesicht Gottes schaue? Der Psalmist lebt in dieser Situation, wo er sich nach der Offenbarung der Kraft und Herrlichkeit Gottes in seinem Leben sehnt. Zweitens beschreibt er, dass er wie gefangen ist in einem Kreislauf negativer Gedanken. Als wäre das nicht genug, fügt er eigentlich diesem Bild noch einen krassen Kontrast hinzu. Und er sagt, meine einzige Speise oder mein einziger Trank sind meine Tränen. Das ist krass, oder? Du bist am Verdursten und das Einzige, was du zu trinken bekommst, sind deine eigenen Tränen. Das ist ja übrigens ein Perpetuum mobile, damit kannst du auch nicht lange überleben. Und die Tränen sind salzig. Wenn Tränen deine Durstlöscher sind, dann steckst du wirklich in einem Teufelskreis. Und so steckt der Psalmist in einem Teufelskreis seiner negativen Gedanken und Gefühle. Provoziert von dieser spöttischen Frage seiner Widersacher, wo ist denn nun dein Gott? Schau doch mal an, was bleibt denn übrig von deinem Glauben? Und so wird er immer tiefer hineingezogen in die Verzweiflung. Kennst du das, wenn sich deine Gedanken verselbstständigen? Manchmal gibt es das, wenn man in der Nacht aufwacht und so, es kommt so eine Welle über einen und plötzlich fängt es an zu rotieren. Und es zieht dich immer tiefer runter. Die erste positive Botschaft heute Morgen ist, du bist damit nicht allein. Ein Profi-Worshipper, der nichts anderes tut, als Gott anzubeten, kämpft damit. Das dritte, er ist niedergeschlagen, depressiv, betrübt ist meine Seele in mir, übersetzt Martin Luther. Man könnte auch übersetzen, dem Zusammenbruch nahe ist meine Seele. Dahinter steckt dieses Gefühl, ich kann nicht mehr. Ein Überwältigtsein von der Not in seinem Leben, von der Ohnmacht. Und das kommt auch im nächsten Sprachbild zum Ausdruck in Vers 8. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Das ist so, er ist so richtig überwältigt von der Not in seinem Leben, von den Problemen. Jetzt schlagen buchstäblich die Wellen über seinem Kopf zusammen. Und das passiert in dem Moment, wo er eigentlich daran denken wollte, wie Gott das frische Wasser für sein Leben sein könnte. Also selbst dieser Versuch, an diesen guten Gott und seine frischen Wasserbäche zu denken, endet im Albtraum, dass sie plötzlich zu Wellen werden, die ihn ertränken. Und das Letzte, was er beschreibt, psychosomatische Schmerzen. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen. Das Gefühl der Gottverlassenheit oder der Gottesferne und die Angst davor, dass jetzt vielleicht im Leben alles den Bach runtergeht, das verursacht bei diesem Psalmisten körperliche Schmerzen. Es zieht ihm den Boden unter den Füßen weg. Er hat so dieses innere Gefühl, kennt ihr das, wenn so eine Kraftlosigkeit plötzlich in dich reinkommt, weil du total entmutigt bist. Und die ganze Situation ist nicht einfach nur eine kleine seelische Verstimmung, sondern sie ist verortet in einer ganz realen Erfahrung des Leids. Im Psalm 43, Vers 1 beschreibt uns der Verfasser die Situation als eine Situation, wo er Unrecht leidet, wo sein Recht mit Füßen getreten wird und wo es so scheint in seinem Leben und um ihn herum, dass plötzlich das Böse siegt, dass das Böse überhand nimmt und am Ende den Sieg davon trägt. Kennst du solche Dinge auch? Dass du einfach denkst, hey, das kann nicht sein. Dass dich die Not, die Probleme, die Ungerechtigkeit überwältigen, in unseren Beziehungen, vielleicht privat, in unserer Berufswelt oder auch in der gesellschaftlichen Dimension, wenn wir gewisse Dinge beobachten und sagen, hey, das kann doch nicht wahr sein. Was passiert da wirklich um uns herum? Ich weiß es nicht, wie es dir gerade geht, der du jetzt hier sitzt in der Stammi oder der du zu Hause im Livestream vor deinem Bildschirm sitzt. Vielleicht treffen einige dieser Beschreibungen auf dich ganz persönlich zu. Vielleicht sogar alle. Und was es noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass du denkst, es dürfte gar nicht sein. Das passt doch nicht zum Bild eines gläubigen Christen. Über alle Not und allen Schmerz, die du vielleicht zurzeit erlebst, kommt auch noch die Selbstverdammnis. Hier läuft etwas falsch in meinem Leben. Ich bin falsch. Ich bin falsch unterwegs. Das dürfte doch überhaupt nicht sein. Wenn ich wirklich ein guter Christ wäre, dann würde ich solche Dinge nicht erleben. Und genau diese Wahrnehmung oder diese Vorstellung lässt uns noch einsamer zurück in unserer Not. Aber all das, was wir bisher gehört haben, ist ja nicht das Statement eines Gottlosen, der irgendwann in seiner Not sich überlegt, ach, ich könnte Gott noch brauchen, sondern das ist das Lied eines tiefgläubigen Menschen, der die tiefe Erfahrung der Gegenwart Gottes kennt, der es weiß, aus dieser Quelle des lebendigen Wassers von diesem Gott zu trinken. Das Klagelied eines Profi-Worship-Leiters. Vielleicht ist das im ersten Moment ein schwacher Trost für dich, doch es ist eine starke Wahrheit. Wenn ein Profi-Anbeter durch so tiefe geistliche Durststrecken geht, dann musst du und ich mich nicht schämen, wenn das auch in unserem Leben stattfindet. Was will ich damit sagen? Wir brauchen dringend eine Korrektur unrealistischer Erwartungen an unser Leben als Christen. Jesus' Nachfolge ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Im Glauben zu stehen und mit Gott zu gehen, das geht durch Höhen und Tiefen, durch Zeiten, wo wir die Herrlichkeit Gottes zum Greifen nahe erleben und durch Zeiten der Dunkelheit, wo wir manchmal nichts von Gott fühlen. Ich muss ganz ehrlich sein, lange dachte ich in meinem Leben immer, das sei so ein Ding der geistlichen Reife. Also das heißt, also wenn du mal gewisse geistliche Reife erlebt hast, erreicht hast, dann lässt du das hinter dir. Und so habe ich immer gedacht, wenn ich durch eine dunkle Zeit hindurchgekommen bin und wieder aufatmen konnte und die Nähe Gottes spürte, habe ich gesagt, wow, zum Glück, jetzt ist es ein für alle Mal vorbei. Jetzt hast du dieses Ding für immer hinter dir gelassen und das kommt nie wieder. Weißt du was? Heute weiß ich, es wird noch so manche Höhe und es wird noch so manches Tal auf mich zukommen. Der Gedanke erfüllt mich manchmal mit einer gewissen Furcht. Und zugleich weiß ich, dieser Gott, der in der Vergangenheit da mit mir war, der wird auch in der Zukunft mit mir sein. Aber ich weiß, es ist nicht zu Ende. Bis ich an meinem Ziel bin, wird es noch diese Höhen und Tiefen in meinem Leben geben. Es ist nicht eine Frage der geistlichen Reife, ob du Durststrecken in deinem Leben erlebst, sondern jeder Christ wird es immer wieder erleben. Ich kann dir nicht sagen, nach welchem Schema das läuft oder wie genau, was Gott sich dabei da denkt. Aber ich weiß, dass es so ist. Und wir haben sogar eine Verheißung dafür. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 sagt Paulus zu ganz jungen Christen, unmittelbar nachdem sie zum Glauben gekommen sind, sagte er, ermutigte sie und ermahnte sie, im Glauben zu bleiben, denn wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das Wort meint, wir müssen immer wieder durch Engpässe, durch dunkle Täler, führt unser Weg zum Ziel in das Reich Gottes. Das ist natürlich nicht die abschließende Botschaft zum Glück dieses Psalms. In Jakobus 5, Vers 13 lesen wir, leidet jemand unter euch, so bete er. Das ist eine wirklich gute Anweisung. Doch oft wissen wir nicht, wie sollen wir beten mitten im Leiden. Und hier setzt die zweite Botschaft in diesem Psalm an. Es ist nämlich eine Anleitung zum Gebet in dunklen Zeiten. So ist es ja auch unterschrieben, eine Unterweisung. Lerne von einem leidenden Anbeter, wie man in dunklen Zeiten kraftvoll beten kann. In der Summe ist dieser Psalm ja trotz all des Schweren, trotz all der Not, trotz dieses Schreis der Seele, ist dieser Psalm kein Jammergesang. Dieser Psalm, der endet mit einem ein Stück weit triumphalen Refrain. Und dieser Refrain heißt, ich werde Gott noch danken. Wenn dieses Ding durch ist, dann werde ich zurückschauen und Gott danken, dass er ein guter Gott ist. Das ist ein Triumph, aber wir spüren diesen Psalm, auch diesen Kampf des Gebets, wo dieser Psalmist durchgeht. Ich habe einfach mal so ein paar Stationen herausgegriffen. Ich glaube, die können wir mitnehmen und in unserem Leben durchbuchstabieren. Der erste Satz, ich will ausschütten mein Herz bei mir selbst. Sehr typisch für Zeiten des Leidens ist der Zustand innerer Verwirrung. Oft entsteht in uns so ein Durcheinander von Gefühlen und Gedanken, dass wir selbst nicht mehr durchblicken, was überhaupt los ist. Wir befinden uns in einer inneren Unruhe oder sogar in einem Fluchtmodus und wir sind definitiv in dieser Situation nicht mehr bei uns selbst. Ich habe den Eindruck, dass die Lebensweise unserer Gesellschaft, dass wir so schnell unterwegs sind, das auch noch unterstützt. Wann sind wir mal noch ganz bei uns selbst? Der Psalmist sagt, ich will ausschütten mein Herz bei mir selbst. In der Rekrutenschule habe ich einen wichtigen Begriff gelernt, den kannte ich vorher nicht, den findet ihr auch in einem deutschen Duden nicht, der heißt Auslegeordnung. Also alle, die jetzt nicht aus der Schweiz kommen, nicht im Militär waren, eine Auslegeordnung bedeutet, wenn du als Rekrut den Befehl bekommst, eine Auslegeordnung zu machen, mitten auf einem Marsch, dann leerst du deinen Rucksack komplett aus, dann hast du so ein Stück Zeltplatte und dann musst du in einer bestimmten Ordnung alle Gegenstände dort auslegen. Meistens für eine Kontrolle, ob alles da ist. Aber für mich ist das ein Begriff geworden, der mir durchs Leben hilft. Und zwar merke ich, es kommen immer wieder Momente in meinem Leben, da muss ich den Rucksack meiner Seele ausleeren und eine Auslegeordnung machen. Da brauche ich Ordnung für das, was da in mir abgeht, weil ich echt nicht mehr durchblicke. Und so ist auch der Psalmist in einer inneren Not, in seiner Verwirrtheit, weiß er nicht mehr, was er tun soll, außer, dass er sagt, jetzt schütte ich mal mein Herz bei mir selbst aus. Nicht bei irgendjemand anders, der gibt dir nämlich sofort einen Rat oder er schickt dich zum Psychiater oder was auch immer, sondern bei dir selbst. Er versucht, in seine Innenwelt Ordnung hineinzubringen. Er tritt in das Gespräch mit seiner eigenen Seele. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben, Soul Talk. Eigentlich das Gespräch mit meiner Seele, wie man in dunklen Zeiten kraftvoll beten kann. Tiefgehende Gebete entstehen dadurch, dass wir uns unserer eigenen Seele stellen, mit unseren eigenen Seelen ins Gespräch kommen. Oft hilft mir ganz banal ein Stück A4-Blatt. Und das ist einfach ein weißes Blatt und dann versuche ich auf dieses Blatt einfach so kreuz und quer, stichwortartig, alle Gedanken, all das Wirrwarr, all meine Gefühle auf dieses Blatt zu schreiben und in eine Ordnung zu bringen. Oder manchmal mache ich das in mein Tagebuch. Das mache ich auch oft in der Seelsorge mit Menschen. Wenn so ein totales Durcheinander ist, dann schreiben wir einfach mal auf und versuchen zu ordnen. Und wie hängen diese Dinge zusammen? Und manchmal hilft es mir auch in diesem Prozess, meine Gebete, das, was gerade in mir vorgeht, wirklich aufzuschreiben. Das Zweite, daran will ich denken, wie ich einherzog in der großen Schar mit Frohlocken und Danken. Das Zweite, was mir auffiel, ist, dass der Psalmist nicht nur sein Herz ausschüttet, sondern auch bewusst Verantwortung übernimmt für seine Gedanken. Er fängt an, seine Gedanken zu lenken, ganz bewusst, nämlich in die Vergangenheit, und zwar in die Vergangenheit der positiven Erfahrungen seines Glaubens. Er fokussiert auf die Dinge, wo er die Gegenwart Gottes erlebt hat, wo er diesen starken, lebendigen, erfrischenden, kraftvollen Gott persönlich erfahren hat. Darauf fokussiert er, erinnert sich und plötzlich bekommt er, das sieht man in diesem Psalm, durch diese Erinnerung eine gewisse Distanz zu seiner Not. Und es kommt zu einem ersten Aha-Erlebnis. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu unruhig in mir? Durch die Erinnerung an das, was er mit Gott erlebt hat, steht er etwas zurück und beobachtet sich da gerade und sagt, hey Daniel, was ist eigentlich los? Was machst du hier gerade? Schau mal, du hast diesen Gott auch schon ganz anders erlebt. Schon oft habe ich in Zeiten der Niedergeschlagenheit einfach ein Blatt Papier hervorgeholt, weil ihr wisst, Papier ist irgendwie wichtig für mich, oder mein Tagebuch, das ist elektronisch, ich hoffe, dass es niemand hackt, und fange an aufzuschreiben, wofür kann ich Gott danken? Dann gehe ich einfach zurück. Manchmal gehe ich einfach meinem Lebensweg nach, diesen Stationen von meiner Familie, meinen Eltern, meiner Frau, meinen Kindern. Wofür kann ich Gott danken? Ich hangel mich so durch mein Leben hindurch und schreibe einfach alles auf, wofür ich Gott dankbar bin. Und das macht etwas mit mir. Und dann habe ich auch noch in meinem E-Mail einen Ordner, der heißt Ermutigungen. Das sind alle eure E-Mails und die von den letzten 20 Jahren drin, wo Menschen mir geschrieben haben, hey Daniel, das, was du getan hast oder dieses und jenes, das hat mich ermutigt. Da gehe ich durch und sage, hey Gott, es gab Zeiten, da warst du wirklich da, da habe ich dich erlebt. Und ich danke dir für jedes dieses einzelne Erlebnis und für jede diese Erfahrung. Und dann macht das etwas mit mir. Ich komme in eine andere Stimmung und plötzlich löst sich etwas los von dieser Fokussierung auf die Not und plötzlich kommt aus diesem ganzen Wirrwarr Gott zur Erscheinung. Und ich kann meinen Blick auf Gott fokussieren und das passiert auch bei diesem Psalmist hier. Darum gedenke ich an dich, Gott. Das ist die Folge, dass er angefangen hat, sich an das Gute zu erinnern, dass er diese Größe Gottes programmiert, dass er anfängt zu danken. Und jetzt plötzlich sieht er wieder Gott. Klar, das sieht er bis jetzt nur im Glauben. Er fühlt ihn noch nicht, er erfährt ihn noch nicht. Aber in seinem Herzen, in seinem Glauben wird Gott wieder sichtbar. Und so wagt er es an diese frischen Bäche, an diese erfrischenden Wasser zu denken. Wer schon einmal in den Jordanquellen war, der kann das nachvollziehen. Und plötzlich drohen diese frischen Bäche wieder zu Ungetümen zu werden, die ihn zudecken. Also jetzt war der Psalmist schon so gut unterwegs. Er war am Danken und hat Gott schon gesehen und plötzlich kommt wieder diese Welle über ihn. Was hier passiert, glaube ich, ist so typisch für das Gebetsleben in notvollen Zeiten. Kennt ihr das? Du ringst dich durch im Glauben, du fängst Gott an zu danken und plötzlich kommt es wieder über dich. Diese negativen Gedanken, all das, was dich runterzieht. Und dann hören wir oft auf und denken, es bringt ja nichts. Aber das ist genau der Clou dieses Gebetskampfs in unseren dunklen Tälern, dort nicht loszulassen. Oft gleichen unsere Gebete einer Berg- und Talfahrt der Gefühle. So geht es diesem Psalmisten. Wenn man diesen Psalm grafisch aufzeichnen würde, so seine Seelenbewegung, dann ist in diesem Psalm eine Berg- und Talfahrt zu sehen. Es geht mal hoch, mal runter. Doch der Psalmist lässt sich nicht mehr völlig mitreißen, sondern knüpft in dem Moment, wo die Welle kommt, wieder an der guten Erfahrung und er reißt wie einen Stopp mitten in seinem Gebet und sagt, am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Was macht der Psalmist hier? Er proklamiert die Güte Gottes über seinem Leben. Und das ermutigt ihn zu einer nächsten Stufe im Gebet. All das, was jetzt bisher gelaufen ist, das ist eigentlich zwischen dem Psalmist und seiner Seele gelaufen. Eigentlich ein Selbstgespräch, so ein Seelengespräch, das er aber ganz bewusst führt. Jetzt wechselt er wirklich in die direkte Anrede Gottes. Ich sage zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Wir spüren, da hat sich auch Unverständnis angestaut, wenn nicht sogar Wut über diese gegenwärtige Situation. Die gute Nachricht ist, auch das darf sein. Wir dürfen Gott unsere Fragen, unsere Zweifel, unser Unverständnis durchaus entgegenschreien. Ja, wir sollten das sogar unbedingt tun. Denn auch das macht etwas mit uns. Wenn der Druck draußen ist, dann hat dies oft zur Folge, dass wir die Situation anders wahrnehmen. Während wir unsere Fragen stellen, wird uns bewusst, dass zu dem Gott, zu dem wir gerade sprechen, oder dass wir diese Fragen, die wir da gerade stellen, nicht zum ersten Mal in unserem Leben stellen. Wir hören diesen Widerhall, das haben wir Gott schon mal gefragt. Und dann erinnern wir uns, wie es weitergegangen ist. Dass dieser Gott sich damals als treu erwiesen hat. Und so folgt auf dieses Klagen, auf dieses Fragen unmittelbar wieder dieser Kehrvers: Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Während des Klagens wird ihm bewusst, das Einzige, was meine derzeitige Situation von den Glaubenserfahrungen der Vergangenheit unterscheidet, besteht darin, dass Gott mit dem, wo ich jetzt gerade drin bin, noch nicht am Ziel ist. Gott ist einfach noch nicht fertig. Die Fußballspieler sagen, ein Spiel geht 93 Minuten. Das ist so ein Ermutigungsspruch. Wir wissen, nach Reglement geht ein Spiel 90 Minuten. Aber schon oft wurden Spiele in der Nachspielzeit gedreht. Und manchmal sage ich das auch zu meinen Sorgen und Nöten. Hey Satan, das Spiel geht 93 Minuten. Und weißt du, wer am Schluss siegen wird? Das ist mein Gott. Mitten in dieser Situation wird, mitten in diesem Klagen und Schreien seiner Fragen, wird dem Psalmist bewusst, hey, ich habe Gott schon ganz anders erlebt. Und das ermutigt ihn, wirklich ins Gebet zu treten und jetzt mit ganz konkreten Bitten zu diesem Gott zu kommen. Dieser Gott, der in meinem Leben schon eingegriffen hat, der unendlich oft in dieser Weltgeschichte eingegriffen hat, zu diesem Gott darf ich jetzt kommen, ganz konkret mit meinem Anliegen. Und so bittet der Psalmist, Gott, schaffe mir Recht. Gott, führe du meine Sache. Gott, errette mich. Das sind sehr deutliche, eindeutig klare Gebete. Das ist die eine Seite. Und da gibt es eine andere Seite des Gebets, wo der Psalmist für sich selbst bittet. Bitte, nämlich die Bitte um göttliche Offenbarung, um die eigene Verantwortung in seinem Leben wahrnehmen zu können. Gott, sende dein Licht in diese Situation hinein. Sende deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg, dass ich hingehe zum Altar Gottes. Für mich sind das zwei ganz wichtige Gedanken in unserem Gebetsleben. Wir stehen manchmal in der Gefahr, all unsere Probleme bei Gott abzudelegieren, das heißt, ihm einfach alles hinzuwerfen und dann laufen wir weg und denken, das ist erledigt. Das ist ja nicht ganz so. Die anderen Menschen, von denen gibt es noch viel mehr, die denken, wir müssen alles selbst lösen. Wir müssen einfach immer selber die Lösung haben und manchmal kommen wir gar nicht zu Gott. Hier haben wir diese zwei ausgewogenen Flügel, nämlich die Bitte um Gottes Eingreifen und zugleich die Bitte, dass Gott mir hilft, meine Verantwortung richtig wahrzunehmen. Wenn wir das Verhalten des Psalmisten in wenigen Worten zusammenfassen, dann besteht sein Weg aus 5 Schritten. Das Herz ausschütten und die Gedanken ordnen. Zweitens, sich an das Gute erinnern und Gott danken. Drittens, sich auf Gott fokussieren und seine Güte proklamieren. Viertens, Gott sagen und ihn fragen, was in unserer Seele rumort. Fünftens, bitten sowohl um sein machtvolles Eingreifen als auch um seine Führung für unser eigenes Handeln. Wenn wir das tun, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann kommen wir zu diesem letzten Gedanken, dass wir in diesem Psalm nämlich vor allem lernen, wer dieser Gott ist. Die wichtigste und größte Botschaft in diesem Psalm ist nämlich die der Treue Gottes. Wenn der Psalmist singt, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist, dann steckt da ja letztlich eine gewaltige Offenbarung über Gott drin. Dieser Gott, der Gott Israels, der Jahwe, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dieser dreieinige Gott, Er ist ein Gott, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können. Wenn du dein Vertrauen auf diesen Gott setzt, dann ist heute schon klar, egal in was für einer Situation du gerade stehst, am Ende wirst du zurückschauen und Gott danken können für seine Treue. Ist das nicht krass? Das heißt, dieser Gott ist für dich. Und wenn das ganze Universum und alle Mächte des Universums gegen dich sind, dann hast du jetzt schon gewonnen, weil dieser Gott für dich ist. Diese Zusage finden wir nicht nur schwarz auf weiß in der Bibel, zum Beispiel in Römer 8, Vers 31 bis 39, sondern diese Zusage hat Jesus mit seinem eigenen Blut unterschrieben. Das ist noch viel mehr wert. Paulus schreibt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dieser Gott ist nicht nur ein treuer Gott, sondern dieser Gott ist ein absolut guter Gott, der es gut meint mit mir. Und wenn du dich gerade in einer Situation, in einer schwierigen, notvollen Situation befindest, sei es in deiner Familie, beziehungsmäßig, beruflich, schulisch, körperlich, psychisch, dann lade ich dich ein. Entdecke diese Psalmen, diese Klagepsalmen wie Psalm 42 und Vers 43. Geh mal mit den Psalmen in die Stille. Fang an, dich zu identifizieren mit diesen Psalmisten und mit ihnen zu beten. Schütte dein Herz aus bei dir selbst und ordne deine Gedanken. Erinnere dich an das Gute und danke Gott dafür. Fokussiere dich auf Gott und proklamiere seine Güte. Sage Gott und frage ihn, was in deiner Seele rumort, und bitte Gott sowohl um sein machtvolles Eingreifen als auch um Führung für dein eigenes Handeln. Und vergiss nicht, das Einzige, was deine gegenwärtige Erfahrung von den guten Erfahrungen des Glaubens der Vergangenheit trennt, ist die Tatsache, dass Gott einfach in der aktuellen Situation noch nicht am Ziel ist. Aber er wird ans Ziel kommen. Deshalb harre auf Gott, denn du wirst ihm noch danken. Amen. Ich habe jetzt mir etwas ausgedacht, weil wir haben heute einen Auslandsmitarbeiter unserer Gemeinde unter uns, den Matzi Vögelin. Matzi, kommst du mal auf die Bühne? Und der Matzi ist kein Profi-Worshipper, aber ist ein Profi-Worker in Gottes Reich. Und jetzt brauche ich noch ein Mikrofon. Darf ich hier eins nehmen? Gut. Also, Matzi, ich habe gedacht, du bist zurück. Ihr hattet echt einen heftigen Einsatz hinter euch. Jetzt musstet ihr euch hier in der Schweiz zurechtfinden. Und ich habe gedacht, ich frage dich jetzt einfach mal, weil du wirst nachher noch mehr berichten, so aus eurer Arbeit. Ich habe gedacht, dass wir mal den Mensch Matzi hier mal noch sehen. Hast du auch schon so Situationen erlebt, wie dieser Psalm ist?
Ja, also ich werde keinen Termin bei dir nachher haben.
Oh, schade.
Ich würde sogar sagen, dass ich durch so eine Zeit gerade gehe, was nicht immer einfach ist. Ich muss mich ein bisschen zusammenraffen. Aber wir gehen vielleicht auch als Familie durch solche Zeiten. Und es ist sehr, sehr passend, was du berichtest oder was du predigst. Vor allem Gottes Wort, das ist ja kräftig und das berührt uns. Also ich könnte sagen, in einem Jahr gehe ich auf jeden Fall einmal durch. Und das ist nicht ein Wochenende, das ist nicht eine Woche, das sind manchmal einige Monate.
Was passiert in so einer Situation mit dir? Was macht das mit dir?
Ja, das ist sehr schwierig, das zu erklären. Es ist auf jeden Fall viel Durcheinander. Das ist sehr, sehr stark, wo man nicht genau weiß, wo geht es jetzt lang, also wo ist das Ziel oder ja, was ist überhaupt los. Aber mir hilft es persönlich, vor 2 Jahren habe ich gepredigt, es ist okay, nicht okay zu sein. Und zu verstehen, hey, take it easy. Hier oben ist es einfach, ein Smile zu haben, aber wenn ich dann alleine zu Hause bin, ist es was ganz anderes. Und ich weiß, da bin ich echt, also hier auch, aber es ist nicht einfach zu sagen, man geht durch eine schwere Zeit, weil ich weiß wahrscheinlich, nachdem werden 10 Leute auf mich zukommen und versuchen mir, meine neuen Seelsorger zu werden. Also ich habe meine Begleiter, ja, vielen Dank dafür. Aber es ist schwer, ehrlich zu sein und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte. Und was ich sehr oft mache, ich gehe einfach mit Jesus dann spazieren. Und ich heule mich aus, was es nur geht. Also ich bin schlimmer als meine kleinen Kinder. Ich heule und heule und heule. Und irgendwann ist es ein bisschen vorbei, dann mache ich mit Musik weiter und vor allem mit Gottes Wort und schaue mir die Leute an, die auch sowas durchgemacht haben. Ja, und am Schluss darf ich einfach sagen, der Blick darf sich wieder auf die Ewigkeit fokussieren. Also es kann noch so schwierig sein, aber am Schluss wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht der Schluss.
Dankeschön.
Also wie du es gerade gesagt hast, ja.
Okay, also das nehmen wir mit. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht der Schluss. Amen.